Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Pure fucking Metal!
Moin, moin, ich bin Dominik Rothe.
Und ich bin Jan Wischkowski und ihr hört den Metal.de Podcast.
Hier sprechen wir über Heavy Metal samt aller Subgenres und werfen den ein oder anderen Blick über den Tellerrand.
Außerdem geben wir euch Einblicke in unseren Redaktionsalltag. Davon haben wir heute nicht so viel im Programm, glaube ich, aber wir wollen mal so über Erstlingswerke diskutieren, und zwar über Debütalben. Was erwartest du denn von einem Debütalbum, Dominik?
Ich finde, ein Debütalbum sollte im besten Falle noch, was heißt noch, aber im besten Falle das junge Stürmische einer Band am Anfang ihrer Karriere einfangen. Das muss eine sehr energiegeladene Platte sein, die gerne auch noch roh und ungestüm daherkommen darf. Noch nicht so eine glatt gebügelte Produktion, wie das viele andere Bands im Laufe ihrer Karriere dann sonst irgendwann haben, sondern einfach schön direkt und schnörkellos nach vorne. Also außer wenn es vielleicht das Debüt einer Progressive-Metal-Band ist.
Und was ist mit so Debütalben von Supergroups?
Da habe ich meistens überhaupt keine großen Erwartungen, weil Supergroups ja doch oft eher dazu tendieren, ziemlich langweilige, berechenbare Musik zu machen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Das erste Album von Black Country Communion mit Joe Bonamassa und Glenn Hughes und so fand ich zum Beispiel total super. Aber ich finde Supergroups grundsätzlich eher nicht ganz so spannend. Außerdem kann man da ja dann auch irgendwie in Frage stellen, inwieweit das so als klassisches Debütalbum überhaupt noch durchgeht, wenn da Leute dahinter stecken, die schon seit 30, 40 Jahren im Geschäft sind und ja dann doch auch immer so eine gewisse Professionalität und vielleicht hier und da auch Kalkül an den Tag legen, wenn sie ein neues Projekt starten.
Ja, also es war jetzt eigentlich auch eher scherzhaft gemeint. Ich habe da auch gar keine Erwartung dran. Also Supergroup-Alben finde ich in der Regel auch sehr selten sehr gut. Gibt es denn irgendwie trotzdem Ansprüche, die du an ein Debütalbum stellst? Also so ein Mindeststandard? Also du hast ja schon Produktion angesprochen, die auch ein bisschen roher sein darf oder sowas, aber so ein irgendwas?
Ja, ich meine, die Leute, die da tätig sind, sollten natürlich schon irgendwie, ich sag mal, die Instrumente auch vernünftig beherrschen. Also es bringt ja nichts, ein rohes und ungestümes, also was heißt es bringt nichts, aber ein rohes und ungestümes Debütalbum macht halt keinen Spaß, wenn da alles durch die Gegend schludert bis zum geht nicht mehr. So, also gut, gibt natürlich so 80er-Platten oder so, die genau daraus dann ihren Charme ziehen. Aber da würde ich jetzt doch sagen, dass so ein bisschen, also ich meine, selbst Sodom hatten, konnten auf ihren Platten zumindest gerade genug spielen, damit sie die Songs von Anfang bis Ende gescheit durchgekriegt haben, so bei allen Timing-Schwierigkeiten, die da dann auch drin sind. Also so ein bisschen so ein Mindestmaß an handwerklichem Können an den Instrumenten sollte dann auf jeden Fall doch schon da sein, wenn man sich daran macht, so seine erste Platte aufzunehmen. Die Garagenaufnahmen, die man so bei den ersten drei Proben mit den eigenen Songs macht, die reichen da jetzt definitiv dann wohl doch noch nicht für, würde ich mal so sagen.
Ja, ich finde halt, dass viele Debütalben so oft noch so sehr nach den Vorbildern klingen. Aber das
stimmt auch oft.
Das kann mal gut gehen, aber das ist eher selten und meistens, finde ich, ist es dann eher so ein billiger Aufguss. Ist vielleicht zu hart gesagt, aber es ist einfach zu nahe dran. Und das ist, es ist ja auch okay, das heißt ja jetzt per se noch nicht, dass es ganz schlimm sein muss oder ganz schlecht, aber mein Anspruch an Debütalbum ist halt trotzdem, dass ich das Gefühl hätte, die Band hat was zu sagen und will irgendwas verkörpern und nicht, und das kommt halt leider doch öfter mal vor, will nicht einfach klingen wie ihre großen Helden. Und es gibt ja dann auch so ganz frappierende Sachen, wo du dann so manchmal das Gefühl hast, oh, fast schon ein Cover.
Ja gut, das Greta Van Fleet haben ja kürzlich ihr zweites Album rausgebracht und auch wenn manche behaupten, dass die jetzt inzwischen ja mehr Eigenständigkeit hätten, finde ich, klingt das immer noch so zu 110% nach Led Zeppelin wie auf dem ersten Album. Und ich finde das ja gar nicht schlecht. Ich finde, das sind zwei wirklich sehr starke Platten und da Led Zeppelin seit über 40 Jahren kein Album gemacht haben, finde ich es eigentlich auch ganz charmant, da sich da jetzt neue Musik in diesem Stil irgendwie mehr anhören kann, die dann auch noch richtig gut ist. Aber das wäre ja jetzt ein Beispiel dafür, was für extreme Ausmaße dieses Huldigen irgendwelcher Vorbilder dann annehmen kann.
Ja. Andere Sache ist aber trotzdem auch nochmal die Produktion bei mir ganz kurz. Findest du denn, dass es eine Entschuldigung oder ganz generell eigentlich auch das Songwriting eine Entschuldigung zu sagen, ja, das ist oder war unser Debütalbum?
Ja, also ich meine, jede Band so entwickelt sich ja immer noch weiter. Also das Debüt ist ja nicht schon, ist ja auch nur der Anfang dann einer hoffentlich, wahrscheinlich bei den meisten Bands hoffentlich dann irgendwie langlebigeren Karriere. Da muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben irgendwo sein. Wenn die erste Platte, aber da kommen wir ja später im Laufe dieses Podcasts auch noch zu, wenn die erste Platte eigentlich schon alles, was diese Band verkörpert, so gut drin hat, dass man da eigentlich nichts weiter mehr sagen kann, dann wird es ja für eine Band auch sehr schwierig, da dann noch, also warum dann noch Nachfolger aufnehmen, so, ne? Aber,
Ja. Ja, aber darf ich nicht als Hörer oder sowas die Erwartungshaltung haben, dass die Band versucht, das Beste rauszuholen, was zu diesem Zeitpunkt möglich ist? Also
ja, das auf jeden Fall.
So, und wenn ich das anlege und dann trotzdem, ich fand man eine Zeit lang ganz omnipräsent im Thrash, weiß ich nicht, so vor 10 Jahren oder sowas, als ich angefangen habe zu schreiben, dass fast auf jeder Platte irgendwie 3 Slayer-Riffs rauf und runter gerattert wurden und dann drumherum so ein bisschen Getrümmer oder im Black Metal ganz viel nach Darkthrone klang. Und da habe ich, also, weiß ich nicht, da finde ich den Anspruch falsch. Irgendwie, da denke ich mir so, das ist doch, warum haust du das jetzt raus und verkaufst das als dein cooles Debütalbum? Wäre es da nie sinnvoller, vielleicht erstmal auf Demos oder EPs zu setzen? Ich weiß, das ist jetzt den Jüngeren unter uns vielleicht gar nicht mehr so ein großer Begriff. und glaube ich, ist ja auch eher so ein Metal-Ding, aber weiß ich nicht. Ich finde das halt manchmal auch schon ganz schön charmant, wenn eine Band erstmal nur ein paar EPs rausbringt, die aber mit guten Songs überzeugen und dann irgendwann vielleicht mit einem Album, wobei das auch in die Hose gehen kann. Also ich weiß, dass ich von den, also was heißt in die Hose gehen kann, aber One Tail, One Head wären jetzt so ein Beispiel. Die EPs fand ich großartig. Das Album war dann fast schon zu lang. Ich fand, mit den EPs haben sie eigentlich immer mehr auf den Punkt gebracht. Bei einer anderen Band, also da war Saar, auch mal wieder Black Metal, da wird es jetzt halt spannend zu sehen. Da kommt jetzt Ende des Jahres nach 3 EPs, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche, das erste Album. Und die EPs finde ich halt alle großartig. Und mal gucken, ob sie halt diesen Langstreckenlauf beherrschen.
Ja. Wo wir bei ja, es ist ja etwas salopp formuliert auch ein bisschen einfacher für so eine EP, so 4 oder 5 richtig geile Songs zu schreiben, als jetzt ein Album mit 10 oder mehr Songs sogar zu füllen, die dann alle durchweg gut sind. Also ich meine, da muss man ja auch direkt viel mehr kreativen Input reinballern, damit das dann ähnlich durchgehend qualitativ hochwertig ist.
Aber das wäre doch auch als Musiker der Anspruch an mein Album, oder? Also ich verstehe das Problem, dass ein Langstreckenlauf wahrscheinlich dann irgendwie schneller ist als sowas. Andererseits will ich dem, also ich finde es halt, glaube ich, ohnehin schwer, einen guten Song zu schreiben. Das mal so. Ich glaube, dass das auch für eine Band, finde ich auch bei einer EP, sehr schwer sein kann, weil die werden ja, in der Regel hast du ja mehr Songs, als du überhaupt veröffentlichst. So, oder mehr Songideen. Und sich dann tatsächlich auch selber einzugestehen, oh, naja, hier die 5 Songs schmeißen wir mal doch lieber in die Tonne oder arbeiten noch ein paar Jahre dran, weil die sind halt noch nicht so, wie wir sie haben wollen, anstatt halt einfach, und das Gefühl habe ich manchmal, ich habe 12 Songs geschrieben, ich packe die jetzt alle rauf und sage, es ist mein Debütalbum.
Ja. Ja, nee, das ist auch also eine Herangehensweise, die wahrscheinlich eher nicht so klug ist. Also einfach nur immer so dieses, ach, jetzt haben wir genug Songs für ein Album, ja, dann hauen wir jetzt auch eins raus. Das glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich einige Bands so machen, aber ich glaube, da fährt man eher kurz als langfristig nicht so gut mit. Da sollte man sich dann wahrscheinlich doch eher ein bisschen mehr Gedanken drum machen. So ein Album ist ja im besten Fall auch nicht nur eine Ansammlung von irgendwelchen Songs, sondern folgt ja dann vielleicht auch noch irgendeiner Dramaturgie oder so, über die man sich dann Gedanken macht, damit das dann eben auch von vorne bis hinten spannend bleibt.
Ich glaube, da sind wir dann auch bei dem, mal wieder beim Wertungsthema. Das sind dann, glaube ich, nämlich auch die Alben, wo dann öfter mal drunter steht, hey, wieso, die können auch ihre Instrumente richtig rumhalten, warum kriegen sie nur 3 Punkte? Ja, weil das Songwriting halt im besten Fall langweilig ist, im schlimmsten Fall noch nervt. Und teilweise glaube ich auch, dass dass manchmal Bands auch gar nicht so sehr Musikkonsumenten sind. Also will ich jetzt niemandem was unterstellen, aber ich habe den Eindruck, dass du das öfter dann ja mal in Diskussionen, auch wir als Redakteure dann manchmal mit Künstlern haben, die sich dann als was ganz Besonderes sehen in einem Kontext, in dem es einfach schon 20.000 andere Bands gibt, die es genauso gut machen. Und dementsprechend ist der Durchschnitt halt einfach auf einem Level angekommen, der okay ist. Ja. Aber brauchst jetzt halt irgendwie nicht mehr die 300. Melodic Death Band. So, da trennt sich dann, glaube ich, auch die Spreu vom Weizen irgendwann. So.
Ja, aber da ist ja wahrscheinlich die Selbstwahrnehmung jeder Band dann anders als das, was du oder ich oder wer auch immer da dann vielleicht wahrnimmt. Also jede von den 300 Melodic Death Metal Bands, wo du jetzt vielleicht sagst oder ich jetzt auch sagen würde, die braucht man eigentlich gar nicht, weil da kann ich lieber nochmal eine At the Gates Platte auflegen. Die selber nehmen das ja wahrscheinlich anders wahr. Das ist dann halt nur immer das ist ja am Ende auch immer sehr subjektiv.
Absolut logisch. Ich glaube, dass es auch so Platten gibt, wo du denkst, okay, das ist eigentlich, hast du es schon tausendmal gehört, aber die Energie, die auf der Platte oder Songwriting tatsächlich, die Songs sind halt einfach trotzdem irgendwie cool und gut. Ja. So, das gibt's natürlich auch. Ich überlege gerade, wie wir jetzt den Bogen weiterspannen. Wollen wir jetzt mal, wir können ja mal jetzt einfach mal zwei Alben jeder eins zwischenstreuen und dann diskutieren wir weiter. Wir haben nämlich, also um das mal ganz kurz zu erklären, wir haben jeder fünf Alben ausgewählt, über die wir sprechen wollen. Und wir fangen jetzt mal mit dem ersten Debütalbum, das Dominik gerne hat, an.
Okay. Das erste Debütalbum, also es geht jetzt speziell um Debütalben, die besser sind als unserer Meinung nach als alles, was in der Diskografie der Band danach kam.
Ich hake mal ein, das ist bei mir nicht ganz so, außer bei einem Album. Na, oder gut. Bei zwei Alben, beim Rest sind es einfach. Einmal ist es einfach unfassbar gutes Debütalbum, das aber mit einem emotionalen Wert dann verbunden ist, dass ich das nicht in den Diskografie-Kontext der Qualität einordnen kann. Und das andere hat noch einen anderen interessanten Hintergrund, weshalb ich das ausgewählt habe. Aber der Rest sind dann, da trifft das, glaube ich, für mich zumindest zu.
Ja, also ich habe es auf jeden Fall bei meiner Auswahl eiskalt durchgezogen. Nur Debütalben, die meiner Meinung nach besser sind als alles, was die entsprechende Band danach gemacht hat.
Du warst bestimmt auch der Streber in der Klasse.
Nee, da ging es ja nicht um Heavy Metal. Deswegen war ich da immer nicht ganz so engagiert. Und den Anfang machen wir jetzt, weil es auch gerade so ein aktuelles Thema ist, mit Halloween, deren erstes Album. Also vorher, ganz am Anfang, hatten sie ja auch schon die Halloween-EP gemacht, die ich auch total super finde. Aber wir wollen ja hier bei Debütalben bleiben. Deswegen direkt erstmal das erste Halloween-Album Walls of Jericho, auf dem ja bekanntermaßen noch Kai Hansen den Liedgesang gemacht hat. Ja, auch das einzige richtige Halloween-Album, auf dem er den Liedgesang bei allen Songs gemacht hat. Und das ist nämlich genau ein Album, das all das widerspiegelt, was ich vorhin meinte. Das ist richtig roh und noch sehr ungehobelt. Viel weniger, also natürlich schon melodisch, aber weitaus weniger melodisch als dann spätere Halloween-Alben. Noch deutlich mehr so im Speed-Metal als im Power-Metal verwurzelt. Mit so Songs wie Ride the Sky oder Metal Invaders, Heavy Metal is the Law, halt auch reihenweise Hits auf der Platte. Und die ist einfach, das ist einfach ein super Album und so ein richtiger Dampfhammer, der mich persönlich auch total beeindruckt hat, als ich das erste Mal gehört habe. Und so sehr ich auch die beiden nachfolgenden Alben dann mit Michael Kiske als Sänger liebe, Keeper of the Seven Keys 1 und 2, ist Walls of Jericho aufgrund dieser rohen und dann doch noch deutlich härteren Gangart bis heute mein Lieblings-Halloween-Album.
Und jetzt schlag noch den Bogen zum aktuellen Album. Hast du es eigentlich schon gehört? Also kommt ja, wir nehmen den Donnerstag vor Release auf.
Ja, ich bin schon in den Genuss gekommen, es zu hören. Und das ist auch eine sehr starke Platte. Also das muss man ja jetzt auch mal sagen, obwohl Walls of Jericho mein Favorite ist, haben wir Halloween doch immer mal wieder richtig gute Alben gemacht, auch nach den beiden Keeper-Platten, selbst mit also auch mit Andideris gab es ja einige sehr starke Alben, aber die neue jetzt ist meiner Meinung nach halt schon die beste Halloween seit den 80ern irgendwie. Super, super, super starkes Album, auf dem auch eigentlich so Elemente aus allen Schaffensphasen der Band zusammenkommen, ohne dass es irgendwie kalkuliert oder berechnet wirkt, sondern es fühlt sich einfach an wie ein Album, bei dem die alle Bandmitglieder einfach nur Bock hatten, die geilstmögliche Halloween-Platte zu machen, die irgendwie alles widerspiegelt, was die Band in den letzten 35 Jahren oder was ausgemacht hat.
Jo. Also voll des Lobes. Haben auch den Soundcheck Absolut. Bei uns gewonnen, glaube ich.
Jo. Ja, zu Recht.
Gut, dann
kommen wir mal zu deinem ersten Album.
Genau,
hier.
Also ich glaube, das ist bei mir relativ obvious choice. De Mysteris Dom Satanas von Mayhem. Und das ist tatsächlich eins der beiden Alben, die ich besser finde als alles andere, was sie danach gemacht haben. Mal ganz abgesehen von dem Einfluss, den das auf das ganze Musikgenre bis heute hat, hat sich die Band ja anders entwickelt. Also es gab ja auch nicht mal den Versuch, glaube ich, das Album zu kopieren, was ich auch sehr gut finde. Das lebt halt mit der Zeit. Das vereint halt auch genau so ein paar der Trademarks, die du gesagt hast. Ein bisschen roh, ein bisschen jugendlich, wobei das halt irgendwie in der Boshaftigkeit und der Dunkelheit des Albums untergeht. Ich finde es halt immer noch schwer zu beschreiben. Es hat halt sowas sehr Modriges, sehr Unperfektes auch. Aber die Atmosphäre catcht halt ungemein. Und ja, ich glaube, das ist aber eher so die obvious choice, über die man gar nicht so wahnsinnig viele Worte verlieren muss, weil das Album halt für sich spricht. Das sogar Dominik kennen müsste.
Ja, da erwischst du mich jetzt aber auf dem falschen Fuß. Ich bin so Black Metal desinteressiert, dass ich mir nicht mal das Album jemals angehört habe.
Na gut, dann hast du jetzt eine Hausaufgabe für die nächste Folge. Dafür höre ich mir das neue Halloween-Album an. Versprochen.
Okay, ja, Deal.
Okay, dann wissen wir ja, wo wir nächstes Mal drüber sprechen, welches Album ist besser. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich nochmal einhaken möchte, weil ich finde, das passt bei beiden Alben ganz gut, weil sie, glaube ich, beide sehr maßgeblich für ihre Genres waren. Aber jetzt sind wir ja...
Ja, das...
Ist halt auch noch so eine Frage, sind denn jetzt Bands, die vor... Oder haben es Bands, die vor 30 Jahren ihr Debütalbum veröffentlicht haben oder vor 20 Jahren, hatten die es leichter oder?
Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Also sie hatten es...
Also alles...
Ja.
Also was heißt leichter? Aber... Ja, weiß ich nicht, wenn die Mayhem, also nehmen wir mal an, Mayhem hätten dieses Album nicht gemacht und trotzdem wären aber alle anderen Black-Metal-Platten seitdem erschienen, die es jetzt auch gibt und das Album würde dann heute rauskommen, dann würden doch wahrscheinlich auch alle sagen so, oh, das habe ich jetzt aber schon 3000 Mal gehört, warum soll ich mir das jetzt anhören? So, ne, das hat ja auch, dass dann bestimmte Alben irgendwie Klassiker geworden sind, hat ja schon auch oft was damit zu tun, dass sie dann irgendwie zur richtigen Zeit da waren und dann halt im besten Falle einen Trend losgetreten haben. Das ist ja das, was du vorhin auch schon meintest. Natürlich gibt es heute immer noch Bands, die dann in einem ähnlichen Stil vielleicht super geile Platten veröffentlichen, weil das Songwriting halt so geil ist. Aber weil es halt stilistisch nicht wirklich was Neues ist, werden die ja dann trotzdem wahrscheinlich niemals einen vergleichbaren Status haben wie irgendwelche ähnlich gelagerten Platten aus der Pionierzeit des jeweiligen Genres.
Ja, ich glaube, also ich bleibe auch dabei, dass es leichter originell zu sein, oder es war leichter originell zu sein, weil ich finde, also heute hast du manchmal auch das Gefühl, dass manche Bands ja wirklich krampfhaft versuchen, originell zu sein. Und das,
ja, aber das geht ja dann auch
oft. Genau, ich wollte gerade sagen, das wird also, ganz oft ultra anstrengend. Irgendwie so, ja, da sind dann auch manchmal geniale Sachen bei, wo du dir so denkst, okay, musikalisch ist das jetzt eigentlich gar nichts, wo du groß drüber meckern kannst, aber trotzdem hörst du die Platte vielleicht zweimal in deinem Leben an und das auch nur, weil du halt ein Album haben willst, was mal irgendwie wieder irgendwie neu ist. Ich habe übrigens im Vorfeld der Folge habe ich über eine These nachgedacht, ob eigentlich, jetzt mal so scheißegal, ob Debütalbum oder nicht, ob für dich als Hörer einer Band oder als Liebhaber einer Band eigentlich immer das Album das Beste sein wird, mit dem du die Band kennengelernt hast, weil mir ist das so bei zwei, drei Sachen jetzt gerade, als ich die Liste für mich geschrieben habe, aufgefallen, dass das der Fall bei den Bands ist. Aber ich habe die vorhin schon verworfen, die These, aber ich würde trotzdem mal gerne wissen, was du darüber denkst.
Dann müsste mein Lieblings-Metallica-Album bis heute St. Anger sein. Und das ist nicht der Fall.
Ja, siehst du, das ist nämlich auch so ein Konterbeispiel. Glaub, wobei hast du Metallica mit St. Anger? Doch, stimmt, du fandst die ja richtig geil mit St. Anger damals.
Ja, da war ich halt, als die rauskamen, war ich 11 oder so und dann lief halt, oder 12, irgendwie sowas. da lief dann halt das Video zu St. Anger dauernd auf MTV und Viva rauf und runter. Und das war ja mein erster Kontakt mit Metallica überhaupt. Und dann war das auch das erste Album, was mich von denen irgendwie interessiert hat. Fand ich damals natürlich total geil, weil es halt irgendwie so brutaler war als alles, was ich in meinem Leben bis dahin gehört hatte. Aber aus heutiger Sicht sehe ich natürlich schon, also ich hätte, dieses Album ist für mich persönlich immer noch sehr wichtig so, weil es halt so der, mein Einstieg in die wirklich harte Musik war. Aber aus heutiger Sicht sehe ich natürlich auch schon, dass die Produktion jetzt vielleicht nicht die allergeilste ist und die Songs oft auch viel zu lang sind und einfach überhaupt nicht auf den Punkt kommen. Ich würde das jetzt definitiv aus heutiger Perspektive nicht als mein Lieblings-Metallica-Album bezeichnen, auch wenn es dann mein Einstieg war.
Wobei ich den Titelsong, glaube ich, auch immer noch so mitsummen kann, obwohl ich das Album bestimmt auch seit 15 Jahren nicht mehr gehört habe.
Ich habe es jetzt tatsächlich, als es 18 Jahre alt geworden ist, mal wieder rausgekramt. Ich finde, trotz allem, was ich gerade gesagt habe, dass es schon deutlich besser ist als der Ruf, der dem Album so anhaftet. Ich glaube, wenn da ein paar mehr Leute mit etwas weniger Engstirnigkeit rangehen würden, hätten sie das auch damals schon erkannt. Also ich meine, wenn man sich heute so durchs Internet bewegt, merkt man ja auch, dass die Rezeption dieser Platte eh bei weitem nicht mehr so negativ ist, wie damals, als sie rauskam.
Jetzt kommt, also um den Bogen bei der These zu schlagen, jetzt kommen wir nämlich zu dem Album, warum ich diese These im Kopf hatte. Und das ist The Rising Tide of Oblivion von The Era. Die ich tatsächlich besser finde als alle anderen in der Diskografie. Ich aber auch 100% weiß, dass das viel mehr mit meinem Nostalgie-Charme und der damaligen Stimmung zu tun hat, als tatsächlich irgendwie, wobei einfach diese Trademarks, wie wir vorhin beim Debütalbum festgelegt haben, roh, jugendliche Energie, richtig auf die Fresse, nicht perfekt sein, nicht unbedingt eine fette Produktion, wobei die gar nicht so kacke war, ich fand die sehr passend. Aber ja, das ist tatsächlich eins der Alben, wo ich den Schritt wagen würde, wo ich zwar sage, da sind andere sehr gute Alben in der Diskografie, aber das wird für mich immer noch der persönliche Fave dieser Band bleiben.
Hier würde jetzt wieder deine These passen, dass es vielleicht auch das Album ist, was man als erstes
gehört hat. Das meinte ich damit, das passt.
Weil da ist es bei mir nämlich, also ich bin ja erst mit dem Nachfolgealbum Let the Tempest Come zu Niera gekommen und das ist bis heute mein Lieblingsalbum von der Band. Aber auch unabhängig davon würde ich doch behaupten, dass noch einige Platten in der Diskografie besser sind als das Debüt. Allein schon, weil auf dem Debüt noch hier und da dieser ja doch sehr schwachbrüstige Clean-Gesang zu hören ist, den sie ja dann zum Glück auf den nachfolgenden Platten weggelassen haben, weil das bei denen halt leider überhaupt nicht funktioniert.
Nee, aber ich finde trotzdem auch, dass das für diesen, das ist, hat halt für mich diesen experimentellen Charme, den man damals noch ausprobiert hatte, weil da ja auch noch so ein paar andere, so eine Welle an Metalcore unterwegs war, wo ja auch das erste Mal so ein bisschen mehr mit so schwachbrüstigem Klagesang, der sich ja in dem Genre dann sehr durchgesetzt hat, hatte dann trotzdem irgendwie so seinen Charme. Aber da sind aber auch großartige Songs drauf. Also
ja, ne? Klar, ich will das Album jetzt gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Walls Instead of Bridges ist ja zum Beispiel total super. Oder Where Submission Reigns.
Ja.
Da sind ja auch ganz viele coole Songs drauf, so gar keine Frage. Aber auf Let the Tempest Come zum Beispiel ist für mich jeder Song ein Hit, vom ersten bis zum letzten, ohne Unterbrechungen. So.
Da gehe ich noch nicht mal mit.
Oder Armamentarium fand ich dann auch eigentlich so ziemlich alles richtig geil. Und das war vor allem produktionstechnisch auch ein mega Fortschritt
für die Band. Ja, das auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall mehr geknallt. Aber ich fand, also was ich jetzt so im Kontext Armamentarium, da weiß ich, dass als ich das Album das erste Mal gehört habe, fand ich es auch brutal gut. Das hat sich bei mir aber ein bisschen, also auch ohne das Album jetzt schlecht reden zu wollen, so. Aber bei mir ist halt vor allem irgendwie dann Spearheading the Spawn hängen geblieben und dann.
Ja, der beste Ballthrower-Song, den Ballthrower nie geschrieben hat.
So, ne? und dann war es dann immer so ein bisschen, ja, okay. Ist alles trotzdem noch cool, aber es ist jetzt, also bei, ja, bleibt halt einfach, ich glaube, das ist halt echt der Nostalgiefaktor, der bei mir wahrscheinlich der Rising Tide anhaftet und ein bisschen Lebenszeit, die man damit verbindet. Ja, was hast du denn als zweites auf dem Schirm?
Ich katapultiere uns mit meinem zweiten Debütalbum, das besser als alles andere der Band ist, nochmal zurück in die 80er. Sogar nur ein paar wenige Jahre nach Walls of Jericho, wenn ich das gerade richtig im Blick habe. Ja, genau, 2 Jahre später kam nämlich Guns N' Roses mit Appetite for Destruction um die Ecke. Und das ist tatsächlich auch ein Beispiel für ein Debütalbum, das gar nicht mal so innovativ war, aber ja trotzdem irgendwie eine neue Explosion von Hardrock-Bands losgetreten hat. Gerade weil die mit ihrer Rückkehr zu eher so bluesbasiertem, erdigem Hardrock so ein schönes Gegengewicht zu der damals anhaltenden Hairspray-Welle im Metal- und Rockbereich gesetzt haben und dann mal wieder so eine Band waren, die dann wirklich gefährlich war, in Anführungsstrichen, und nicht nur so weichgespülte blonde Posterboys für die nächste Bravo, auch wenn sie das dann natürlich trotzdem geworden sind, Posterboys. Aber Appetite for Destruction ist für mich ein Album, das wirklich alles, was Guns N' Roses ausmacht, in 12 Songs verpackt hat. Vom super nach vorne gehenden Opener Welcome to the Jungle über so eine Mega-Hymne wie Paradise City, die Halbballade Sweet Child O' Mine, bis hin zu dem sehr atmosphärischen, düsteren Rocket Queen zum Abschluss des Albums, sind da halt wirklich so viele verschiedene Emotionslagen, so viele geile Riffs, so viele sowohl komplexe wie auch einfach gestrickte Songs drauf, da ist einfach alles drauf, was ich von einer geilen hat. Also das ist meiner Meinung nach nicht nur ein super Deep, also das ist vielleicht das beste Debütalbum, das eine Band jemals aufgenommen hat, meiner Meinung nach. Und wenn da noch November Rain drauf wäre, wäre da alles drauf, was man von Guns N' Roses braucht. Das ist der einzige Song, der fehlt. Dann wäre das quasi schon ein Best of Guns N' Roses. Womit ich jetzt gar nicht sagen will, dass die beiden Use Your Illusions Alben irgendwie totaler Quatsch sind. Die sind halt nur völliger Größenwahnsinn. So, da sind auch viele coole Songs drauf, aber 2x75 Minuten hättest du halt nicht gebraucht. So, wenn die Band da einfach die besten Songs von diesen zwei Alben genommen hätte und daraus ein Album gemacht hätte, hätte das, glaube ich, ein Album werden können, das genauso gut ist wie das Debüt. Aber so bleibt Appetite for Destruction, also ich meine, über Chinese Democracy braucht man ja gar nicht erst reden, das bis heute beste Guns N' Roses Album. Wahnsinnsplatte, nur Hits, so, alles super.
Wenn man das jetzt geschickt zusammenschneidet, hast du gerade gesagt, Chinese Democracy ist die beste Guns N' Roses Platte.
Ja, wenn mir das jetzt jemand aber in den Mund legt, dann werde ich aber sauer.
Kann man jetzt bei deinen Bands, glaube ich, bei deinen beiden Bands gar nicht so sagen. Ich hätte das jetzt bei Mayhem gehabt. Aber was findest du denn bei Debütalben oder bei Bands oder bei Bandentwicklungen von dem Debütalbum an sympathischer, wenn sie straight ihrem Stil folgt quasi und sich einfach auf dieser Leiter immer ein Stück hoch bewegt, was wenigen, glaube ich, gelingt, aber mitunter passiert das ja. Oder wenn die Band dann quasi ganz andere Wege einschlägt. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen auf Fan verprellen. Also ich weiß, Album Nummer 5 werden wir darüber nochmal diskutieren, aber das gibt's ja auch im kleineren Rahmen. Hast du da irgendwie so ein Faith, wo du dir so denkst, so, okay, die Band hat sich jetzt entwickelt und die Entwicklung ist auch geil, aber das Debütalbum war auch cool, aber das, weiß ich nicht, finde ich an anderer Stelle irgendwie cooler.
Boah, das mit der Entwicklung bei Bands finde ich ist immer ein ganz schwieriges Thema, weil mir fallen sowohl Bands ein, wo ich es total geil fand, dass die irgendwie so nach der zweiten Platte oder so gesagt haben, wir werfen jetzt alles über den Haufen und machen irgendwas völlig anderes. Und es gibt auch genug Bands, wo das völlig in die Hose gegangen ist. Und dann gibt es ja auch Bands, die das einfach nie gemacht haben und wo es irgendwann auch langweilig war und Bands, die das nie gemacht haben und wo es bis heute meiner Meinung nach cool ist. Weiß ich nicht, Iron Maiden zum Beispiel bin ich eigentlich immer ganz froh drum, dass die nie radikale Experimente gewagt haben, aber so im Rahmen ihres Stils haben die ja dann trotzdem irgendwie immer was Neues ausprobiert, so ob das jetzt hier mal irgendwie der Einsatz von Gitarren-Synthesizern war oder hier dann mal doch noch komplexere Songs und alles ein bisschen mehr Proggy mit noch mehr Breaks und dies und das oder selbst jetzt auf der letzten Platte, auf der Book of Souls, dann mit Empire of the Clouds mal so ein 20-Minuten-Song mit Orchester machen und so, also die haben ja dann doch sich nie irgendwie radikal verändert, aber innerhalb ihrer Grenzen dann doch immer so viel ausprobiert, wie es halt irgendwie ging. Das finde ich eigentlich ist so eine sehr gute Gratwanderung, die eigentlich perfekt ist, aber die gelingt natürlich nur unglaublich wenigen Bands. Jetzt haben wir vorhin ja sowieso schon über Metallica gesprochen, die sind ja dann so eine Band, die nach der Justice dann spätestens jegliche nachvollziehbare Entwicklung über den Haufen geworfen und irgendwelche Sachen gemacht hat, die dann ja oftmals auch, also irgendwann auch niemand mehr so richtig verstanden hat. So. Also der Sprung von der Justice zum schwarzen Album ist ja stilistisch schon sehr krass. Vom schwarzen zu Load und Reload, den kann man dann irgendwie wieder halbwegs nachvollziehen, so finde ich. Das kann ich dann schon noch sehen, wie das passiert. Aber dann springen die davon dann halt zu St. Anger, was dann wieder so völlig, was dann ganz anders ist als alles vorher. Das ist ja dann zwar schon irgendwie wieder deutlich härter, aber hat ja mit den thrashigen Sachen von den ersten Platten auch überhaupt nichts zu tun. So, also das weiß ich nicht. Also ich sehe halt schon, warum viele Fans sich da dann schwer damit getan haben, der Band noch immer so zu folgen auf ihrem Weg. Weil das halt einfach keiner Nachvollziehbarkeit mehr folgt, diese Entwicklung, die gemacht haben.
Wo wir eigentlich beim Thema für sich wären, ob Künstler ihren Hörern irgendwas schuldig sind.
Nee, natürlich nicht. Aber am Ende ist das ja doch so eine Wechselbeziehung irgendwie. Also spätestens, wenn man damit Geld verdient, braucht man die Fans ja dann doch auch irgendwie. Und dann wird es halt ja schon wieder schwierig.
Manchmal. Später.
Ja.
Gut, ich würde mal sagen, du hast jetzt mal wieder den Punkt eines Albums erreicht.
Ja, dann, okay, ausnahmsweise gehen wir jetzt mal nicht in die 80er, obwohl ich da gleich auch noch eins von habe. Und zwar habe ich mir noch rausgepickt Another Night von High Spirits, einer der wahrscheinlich besten traditionelleren Metal-Hardrock-Bands des vergangenen Jahrzehnts. Aber das basiert halt auch, also diese Aussage basiert meiner Meinung nach auch einzig und allein auf diesem allerersten Album der Band. Und da finde ich sogar, dass von den drei Platten, die danach kamen, manche auch echt schwach einfach waren. Also gerade das aktuelle Album Hard to Stop, was 2020 rauskam, war dann schon nur noch eine sehr müde Version von dem, was die Band auf ihrem Debütalbum ausmacht. Dieser High-Energy-Rock, wie Chris Black, der Mastermind, es selber bezeichnet, der ist auf Another Night nämlich noch voll im Saft. Da sind alle Songs, die irgendwie, oder fast alle Songs kommen so zwischen 3 und 4 Minuten auf den Punkt. Ich meine, die Platte geht halt auch nur 34 Minuten, aber mehr braucht es halt auch nicht, weil das sind 34 Minuten, die halt auch nur aus Hits und Mitsingmelodien bestehen, was jeder Mensch, der diese Band dann mal live erlebt hat, glaube ich, bestätigen wird, weil alle Songs von der Platte sind im Konzertkontext absolute Oberhits, die dann halt der komplette Club einfach mitsingen kann ohne Probleme, weil das so super, super, super eingängig ist. Das ist ja fast schon Popmusik mit Gitarren, was die da machen, aber halt ohne dann irgendwie so gewollt auf Mainstream-tauglich getrimmt zu sein, sondern es wirkt halt alles einfach super ehrlich und glaubwürdig und authentisch und macht deswegen halt auch super viel Spaß.
War ja eine Liebeserklärung.
Ja, wow, ich sehe gerade, das Album wird auch im August 10 Jahre alt. Vielleicht kann man da ja mal.
Hast du was zu tun, ne?
Mal ein Special machen.
Nächste Hausaufgabe. ja, ich bleibe im Black Metal-Kontext und habe mir das Blut aus Nord-Debütalbum, bevor du dich jetzt verschluckst, nichts Anstößiges bei der Band. rausgepickt. Das heißt, wir sind irgendwie wieder mitten in den 90ern und tatsächlich, glaube ich, eins der spannendsten aus der französischen Szene damals. Auch wieder die klassischen Trademarks, nicht 100% perfekt eingespielt, sehr low-fi von der Produktion her, war aber so eins der ersten Alben, die ich gehört habe, im Black Metal überhaupt, die Ambient-Parts mit drin hatten und damit so eine unfassbare Atmosphäre erschaffen haben, die mich damals schon als Jugendlicher sofort gepackt hat. Die Band hat sich auch wahnsinnig entwickelt, hat, glaube ich, auch sehr experimentelle Alben veröffentlicht, dann wieder mehr Black-Metal-Alben. Man kann zumindest auf dem Debüt erkennen, dass sie kreativ sind. Also es war schon, die folgen schon einem roten Faden bis heute. Aber ich glaube, so auch wieder eher so persönliche Bedeutung oder sowas, weil das einfach wieder so ein erstes Mal so eine Atmosphäre, auch mit längeren Songs dann kennenzulernen, sehr, sehr packend war. Und ich aber tatsächlich gestehen muss, dass ich die zuletzt etwas aus den Augen verloren habe, wobei das letzte Album absolut grandios sein soll und ich da noch Nachholbedarf bis zur nächsten Folge habe und mir da auch nochmal eine eigene Hausaufgabe eintrage. Aber ich glaube nicht, dass das das Album für mich irgendwie schlagen kann. Ich hatte gerade noch einen sehr fixen Gedanken, über was man jetzt gerade noch bei Debütalben... Ach so, da ist er wieder. Ja, also das ist so ein Album, gut, dass die Band nicht live spielt, damit ist der Bogen nämlich zerstört, aber wie findest du das denn, wenn Bands die Debütalben rausbringen, gleich mit einem großen Plattenvertrag quasi gepusht werden, dann haut man mal zwei Singles auf Spotify raus, die durch die Decke gehen und dann steht man schon in einer großen Arena, während sich andere Bands halt erstmal durch die ganz kleinen Clubs den Arsch aufreißen. Also ziehst du da eine Grenze?
Ich weiß gar nicht, ob das eine das andere zwingend ausschließt. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel als allererstes an Bullet for My Valentine gedacht, die ja mit The Poison damals, glaube ich, direkt schon auf dem Major-Label irgendwie waren und dann halt irgendwie die Brixton Academy voll gemacht haben und halt schon Headliner-Shows dann auch auf dem Mainstream-Festival damals gespielt haben und so, also schon wirklich ziemlich große Sachen mit mehreren tausend Leuten. Aber nur weil das Debütalbum direkt über so ein dickes Label erschienen ist und die dann relativ fix durch die Decke gegangen sind, ändert das ja nichts daran, dass die Jahre vorher durch eigenproduzierte EPs und zahllose Clubshows und Festivalauftritte auf irgendwelchen Gümmelbühnen sich diesen Moment, wo dann ein großes Label auf sie aufmerksam geworden ist und da das kommerzielle Potenzial in der Band erkannt hat, so, das haben die sich ja schon auch hart erarbeitet. Es schmerzt mich immer, das sagen zu müssen, aber selbst eine Band wie Sabaton hat sich ihren Erfolg ja knallhart erarbeitet durch konstantes Touren und Alben veröffentlichen, auch wenn das heute viele Leute immer nicht mehr sehen wollen, dass es so ist.
Ja, das stimmt.
Also das eine schließt da ja das andere nicht zwingend aus.
Aber also hast du nicht trotzdem jetzt mal, Sabaton, muss ich gestehen, ich habe die Entwicklung einfach nicht, ich habe das eher dann in einer Rückschau wahrgenommen, dass sie sich wirklich hochgespielt haben, quasi, durch harte Arbeit. Aber trotzdem so manchmal das Gefühl, dass es auch so ein bisschen künstlich erzeugt wird, eine Band groß zu machen, wo man das Potenzial...
Ja klar, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist jetzt halt einfach ein aktuelles und sehr einfaches Beispiel, aber so sehr ich die Band auch musikalisch mag und so sehr ich den Jungs auch glaube, dass die das alles ehrlich meinen, aber dass Greta Van Fleet so schnell so erfolgreich geworden sind, liegt ja schon einzig und allein daran, dass da dann halt relativ früh ein Label auf die aufmerksam geworden ist und die halt gepusht hat wie irre.
Ja, also ich glaube nämlich, dass du dir...
Die mussten ja dann wirklich nicht mehr, also die haben ja gefühlt nicht viel gemacht, bevor sie durch die Decke gegangen sind. Aber auch da haben sie halt, also ich meine, ich gönne denen das ja, haben sie halt Glück gehabt, dass da irgendwie früh genug jemand die entdeckt hat. Ja. Dass sie diese Phase mit den leeren Clubs vielleicht sogar, also so genau weiß ich es jetzt nicht, ich will denen da jetzt auch kein Unrecht tun, aber dass sie die wohl weitestgehend übersprungen haben.
Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das meistens eine falsche Diskussion ist, die man da führt, weil man ja doch, glaube ich, auch als Musiker nicht zwingend Nein sagt. Also es gibt sicherlich so ehrliche Musiker, also ich nenne es mal ehrlich in Anführungsstrichen, aber so, wo die Kunst halt so weit im Vordergrund steht und man es für sich macht, aber ich glaube, der Großteil wird ja nicht ausschlagen, wenn dir jetzt jemand sagt, so hier, wir investieren jetzt mal, ich bleibe mal noch im kleineren Rahmen, eine fünfstellige Summe in den Push, weil wir an dich glauben. Und klar will dann die Plattenfirma auch irgendwas davon zurückhaben, aber ich glaube, das lehnt man nicht ab. Aber ich glaube trotz allem, dass dann so einer Band, also klar, die Musiker werden auch trotzdem, bin ich mir ziemlich sicher, wenn sie nicht gerade 15, 16 sind, schon in anderen Bands mal in einem Jugendclub oder so Mucke gemacht haben. Ich glaube nur, wenn du halt quasi so von Knall auf voll auf die großen Bühnen fällst, fehlt dir, glaube ich, auch ein Stück weit Dreck fressen und Erlebnisse machen, die einfach prägend sind. Und ich glaube auch irgendwie da, in der Rückschau cool. So.
Ja, und vor allem, also da wollte ich jetzt nämlich sowieso einhaken mit dem Punkt, das kann ja eine Band dann auch sehr schnell zerreißen, wenn das zu früh, zu hart durch die Decke geht. Also ist jetzt ein Beispiel, was mit Metal überhaupt nichts zu tun hat.
Gleich ein Beispiel, das war gerade die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Album, aber mach du mal erstmal fertig.
Ein Beispiel, das mit Metal überhaupt nichts zu tun hat, aber als damals Tokyo Hotel zum Beispiel hier in Deutschland so durch die Decke gegangen sind, haben ja alle Plattenfirmen auch sofort nach der nächsten Teenie, in Anführungsstrichen, Rockband gesucht, die sie jetzt vermarkten können. Und dann waren ja eine der Bands, die dann kamen, irgendwie die Killerpilze.
Ah ja, so dunkel.
Und denen ist ja dann genau das passiert. Irgendein Label hat die entdeckt, hat sofort gesagt, so komm, wir ballern hier jetzt richtig Kohle rein. Dann haben die irgendwie ein Album da gemacht. Und am Ende ist dann aber einer von denen sogar aus der Band, also ich meine, das waren ja wirklich Schulfreunde, und einer von denen ist dann aber relativ fix ausgestiegen, weil der halt gesagt hat, so, das war mir zu viel auf einmal, was da plötzlich auf uns eingeprasselt ist. So, ne? Von heute auf morgen sind wir quasi vom Proben in der Garage auf die großen Festivalbühnen und Videoshoot hier, Interview da, die Promomaschinerie ballert nur durch, und das war dem dann halt einfach zu viel. Und daran ist die Band, also ich meine, heute gibt es die ja, glaube ich, weiß ich nicht, ob es die überhaupt noch
keine
gibt.
Keine Ahnung.
Und wenn, dann spielen die ja praktisch keine Rolle mehr, zumindest nicht irgendwie im großen Stil. So, das hat der Band ja dann langfristig auch einfach nicht gut getan, dass das dann von heute auf morgen kam, dass da irgendein Label so Kohle in die Hand genommen hat. Weil ich meine, seien wir mal ehrlich, dem Major Label XY ist ja die Band am Ende auch scheißegal. So, die wollen ja Geld verdienen.
Ja, ich glaube, das spielt die, also sicherlich, man darf ja nicht immer sagen, die bösen Majors, da arbeiten ja auch Menschen, glaube ich, mit persönlichen,
ja,
Beziehungen. Aber ich glaube so im...
Aber wenn es wirklich dieses Ding ist mit, oh, diese Band ist gerade erfolgreich, jetzt brauchen wir auch, genau, was anderes, um auf den Zug mit aufzuspringen, da kann mir halt niemand erzählen, dass da dann die große Liebe zur Musik eine Rolle spielt bei den Signings, die mit diesem Gedankengang passieren.
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube auch, es gibt's ja, ist ja auch gar nicht mal ein Geheimnis, dass es ganz oft in der Popmusik von einer Plattenfirma dann auch bezahlte Songwriter gibt und was weiß ich was. Also so, ja. Das, ja, alles nicht. Aber dieser Split nach Erfolg ist mein letztes eigenes Album. Das andere ist ja dann eher ein gemeinsames, wo wir durch Zufall festgestellt haben, dass das auftauchen muss.
Ja.
Batuschka und Liturgia, quasi, damit sind wir ja nicht so 100% aktuell, aber zumindest in der jüngeren Vergangenheit. Ich kann mich dunkel erinnern, irgendwie fällt der Name hier sehr oft, dass unser geschätzter Kollege, ehemaliger Kollege Stefan Möller das Album aufgetan hat und mir gesagt hat, ich muss das hören. Und ich habe das auch gehört und war auch sofort umgehauen oder zumindest sehr angetan. Und gut, dann ist die Band ja auch durch die Decke gegangen, hat die großen Festivals abgegrast, bis ja dann dieser Split kam und dieser Rechtsstreit, und es jetzt zwei Bands gibt. Und beide Bands aus meiner Sicht mit ihren jeweiligen Alben beziehungsweise die Bart Batuschka ja auch schon mit noch zwei EPs, kein Stück rankommen. Also ja, die eine Seite ist ein bisschen glatt gebügelter und sicherlich songwriterisch gereift, dafür fehlt ja halt der Dreck der anderen Seite, und damit bist du irgendwie auf beiden Seiten, hast du das Gefühl, okay, das ist eine Medaille in zwei Teile gebrochen und keine der beiden ist halt richtig gut ohne die andere. Und das finde ich, hattest du gerade sehr gut übergeleitet zu. Trotzdem das Debütalbum, so sehr der Hype mich davon jetzt eigentlich auch abgehalten hätte, oder der damalige Hype mich davon abgehalten hätte, jetzt das Album zu nennen, möchte ich das doch in den Raum schmeißen, um ein halbwegs aktuelles Beispiel zu nehmen, das ich halt tatsächlich auch in dem Kontext irgendwie gut finde, dass es halt nochmal sowas im Ansatz Originelles gibt mit dem Konzept, mit der Umsetzung und dem aus dem Nichts aufploppen. Ja, aber schade, dass man alles rund um das Konzept und Mysterium, das am Anfang um die Band herrschte, in einem, ich nenne es jetzt mal zumindest jetzt so als Außenstehender, das ist für die Beteiligten bestimmt nicht, aber ziemlich im Kindergarten eskalieren lässt.
Dann katapultiere ich uns mal wieder zurück in die 80er, wie das halt so ist. Sogar im gleichen Jahr erschienen wie Walls of Jericho, sehe ich gerade. Das Exodus-Debüt Bonded by Blood ist meiner Meinung nach das...
Die härteste Scheibe von dir heute.
Mit Abstand beste Exodus-Album. Und auch da, obwohl ja spätere Platten von denen viel besser produziert sind und da auch technisch viel anspruchsvollere Sachen passieren... auch komplexere Songwriting, bla bla bla, aber Bonded by Blood ist halt 40 Minuten nur gnadenlos auf die Fresse mit dem völlig durchgeknallten Gesang von Paul Bailoff, der halt auch unerreichbar geil ist, gerade weil er komplett anders ist als alles andere, was man sonst so an Thrash-Shoutern kennt. Meiner Meinung nach das mit weitem Abstand beste Exodus-Album und eines der geilsten Debütalben der Welt. Das ist auch sowieso einer der besten Thrash-Platten überhaupt, würde ich so locker in eine Top 5 irgendwie packen, wenn ich eine machen müsste. Weil mit dem Album, also so gerne ich andere Platten von der Band auch mag, aber mit dem Album hatten die eigentlich schon alles gesagt, was sie zu sagen hatten. Meiner Meinung nach.
Ja, das ist es.
Nur die schandhafte Neuaufnahme mit Rob Dukes am Mikro, die darf man sich auf keinen Fall geben. Das ist Ketzerei.
Ja, so mit Blick auf die Uhr können wir dann ja eigentlich sogar wirklich schon ins letzte Album reinspringen.
Ja. Ja, eigentlich wollten wir beide jeweils 5 Alben vorstellen, aber wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass es ein Album gibt, was wir dann beide haben.
Ja. Bei dem für mich zumindest auf mich dann eigentlich fast alles zutrifft, was meine These wieder untermauert, was aber auch irgendwie den Charme eines Debütalbums beinhaltet. Ja, willst du die Katze aus dem Sack lassen, weil so spannend ist das, glaube ich, nicht, wenn man uns ein bisschen verfolgt.
Wir haben als allerletztes hier das Linkin Park Debüt Hybrid Theory auf der Liste. Ein Album, was wohl sowohl Jan als auch für mich auch auf persönlicher Ebene eine sehr große Bedeutung hat. Und da sind wir vor allem auch bei einer Band, wo ich das Album jetzt primär deswegen auch ausgewählt habe. Also ich habe eigentlich Meteora zuerst gehört, weswegen mir das persönlich vielleicht auch noch ein bisschen wichtiger ist. Finde aber im Nachhinein so, dass das Songwriting auf Hybrid Theory dann doch noch einen Tacken stärker ist. Also auf Meteora kann man vielleicht doch so 1-2 Songs finden, die ein bisschen schwächer sind, wenn man es unbedingt will. Auf Hybrid Theory ist aber ja wirklich jeder Song ein astreiner Hit. Da hätte halt alles, bis auf das Instrumentalstück, locker als Single ausgekoppelt werden können und es wäre halt durch die Decke gegangen, gar kein Problem. Und das ist aber vor allem ein Debütalbum, bei dem meiner Meinung nach dann auch zutrifft, dass spätestens nach der Meteora die musikalische Entwicklung dieser Band dann wirklich in eine Richtung ging, der ich auch weder folgen konnte noch wollte.
Ja, da bin ich ja noch ein bisschen anders, weil ich dann irgendwie viel, viel später nochmal, also ja, damals auf jeden Fall, also ich kann mich erinnern, ich war schon von der Meteora ein bisschen geknickt, weil es wie die glattgebügelte Hybrid Theory 2.0
ja, ist es ja genau. Auch. Wenn man mal ehrlich ist, das ist ja genau das. Das ist halt halb, also nochmal das gleiche Konzept, nur halt so dann noch mehr auf Mainstream-Tauglichkeit
getrimmt. Ich finde halt, dass das Coole ist, dass das halt auch ein Paradebeispiel dafür, dass man sich vielleicht auch als Hörer nicht immer ein gleiches Album von der Band wünschen sollte oder so, weil ein bisschen anders ja, werden sie es immer machen.
Wenn ich mir dann anhöre, was nach Meteora so kam, wünsche ich mir manchmal doch, sie hätten einfach genau das immer und immer und immer und immer wieder in verschiedenen Variationen gemacht. Da hätte ich, glaube ich, noch mehr Spaß dran gehabt, als an dem, was dann spätestens nach Minutes to Midnight
kam. Aber ich finde, sie haben es ja noch mal versucht, so ein bisschen.
Ja, stimmt. Und das war richtig schrecklich.
Das war halt, also ich fand es damals gar nicht so schlecht, aber ich habe es jetzt so...
Ja. Aber richtig schrecklich im Sinne von einfach...
Es war halt nicht mehr das, du konntest dieses Gefühl nicht mehr reproduzieren.
So, es fühlte sich halt einfach nicht, kein bisschen authentisch an, sondern eher so nach, die haben da gesessen und sich gedacht so, boah, wir haben jetzt so viel Hate abgekriegt, jetzt wollen wir es den Leuten aber nochmal zeigen. Und dann hat es halt überhaupt nicht funktioniert, weil die eigentlich längst schon ganz woanders waren.
Ja, also ich glaube...
Von ihrem persönlichen Empfinden her, wo sie gerne musikalisch hinwollen.
Genau, und da bin ich auch dabei. Also ich finde tatsächlich fast auf jedem... der neueren Alben auch immer so 2-3 Songs, die ich cool finde. Ansonsten gehe ich, also stilistische Entwicklung hat ja mit Metal im klassischen Sinne oder auch im weitesten Sinne herzlich wenig dann noch zu tun gehabt.
Ja, also One More Light war ja ein reines Pop-Album. Ja, also das absolut. Kannst du ja so neben Justin Bieber ins Regal stellen, ja. So dass also, das ist ja kein Unterschied
da
mehr.
Ich nur,
also nur noch ein marginaler Unterschied, was so die Stilistik also, angeht.
Wenn man sich das dann halt als Pop anhört, dann finde ich, funktioniert das halt auch. Es gibt auch noch 2 Nummern, glaube ich, drauf, die ich irgendwie als Live-Auskopplung dann tatsächlich sehr charmant fand, irgendwie. So, aber halt auch eher sowas, was du also nicht mit dem Anspruch dir anhörst, wie du es jetzt vielleicht bei anderen Platten irgendwie machst, sondern das ist eher dann so Radio. Radio trifft es dann ganz gut. So, das stört nicht.
Ja.
Du wippst vielleicht mit ein bisschen mit dem Fuß mit oder sowas. Also, das kann man denn ja auch nicht, oder das kann man ja nicht bestreiten, aber was ich halt bemerkenswert finde, ist ja trotz allem Hate und diesen richtig krassen, auch vor den Kopfstoßen der eigenen Fans, weil du kannst ja trotzdem, ich finde halt, das ist auch nicht nur zwingend ein roter Faden in der Entwicklung der Band, sondern das schießt ja immer mal so in die eine oder andere Richtung und hat immer irgendwelche Leute mega enttäuscht und trotzdem war es erfolgreich.
Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, die letzte Platte, also Es war ja dann wirklich, sie haben genau nochmal mit The Hunting Party noch einmal versucht, dieses Nu-Metal-Ding der Anfangstage wiederzubeleben und danach dann mit der One More Light wirklich die krasseste Popplatte ihrer ganzen Karriere aufgenommen. Das ist halt schon eine sehr sprunghafte Entwicklung, die Band da gemacht hat.
Strange Entwicklung. Aber ja, also wie gesagt, ich hab dann trotzdem irgendwie, glaube ich, immer so aus dem Kosmos noch so ein paar Songs, aber ja, so um auf Hybrid Theory zurückzukommen, ja, also eigentlich so, auch so viel mehr kannst du dazu ja gar nicht sagen, als dass es halt alles, all das vereint, was man jetzt so rückblickend an einem Debütalbum mochte. So, sich auch, also ich verbinde damit halt unfassbar viele Erinnerungen. Und da war dann halt auch diese schöne Anniversary-Box ein willkommenes Geschenk. Und da tatsächlich, weil ich nie in diesem Linkin Park Fanclub war und mich dann auch das Ganze auch irgendwann aus den Augen verloren habe, sind ja wirklich nochmal ein paar Perlen dabei, die man so rückblickend wieder rauskramen kann.
So, ich glaube, dann haben wir zum Thema Debütalbum auch soweit alles gesagt, was es zu sagen gibt.
Ja.
Zum Abschluss unserer heutigen Folge, Jan, hätte ich dann trotzdem noch mal eine Frage an dich. Ja, komm. Jetzt haben wir schon viel über Entwicklungen gesprochen, die Bands nach dem Debüt vollzogen haben, die nicht immer so geil waren. Aber welche Band hätte sich denn deiner Meinung nach dem Debütalbum auch einfach direkt auflösen können, wenn man sich den Rest der Diskografie betrachtet?
Boah, also ich fänd's jetzt ein bisschen unfair zu sagen, Batuschka, weil ich jetzt gerade das Beispiel einfach so im Kopf habe, weil ich da wirklich alles nicht unbedingt zwingend notwendig finde. Ich bin jetzt richtig langweilig, weil mir jetzt spontan einfach kein anderes einfällt, aber ich glaube, nee, wobei das haut auch nicht hin, ich wollte jetzt gerade sagen Linkin Park, aber das stimmt nicht, weil da sind auch auf der Meteora noch zu gute Platten, zu gute Songs. Alter, aber ich tu mich gerade richtig, richtig schwer, weil eigentlich trifft es auch auf keine der von mir genannten Bands zu, weil sie trotzdem sehr gutes Zeug noch rausgebracht haben. Boah. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt sage, sag mal deins zuerst, bringt uns das hier nicht weiter.
Ja, ich habe jetzt auch nur spontan aus dem Bauch raus, also Linkin Park hätte ich jetzt wahrscheinlich sonst auch in den Raum geworfen, wobei dann natürlich die Meteora immer noch so da ist. Aber ich sage jetzt mal ein bisschen böse, dass Limp Bizkit tatsächlich eine Band aus der Nu-Metal-Welle ist, die nach ihrer ersten Platte auch hätte auf Wiedersehen sagen können, weil danach wurden die dann doch sehr schnell, obwohl da noch viele Hits kamen, zu einer Parodie ihrer selbst. Während das erste Album halt schon noch irgendwie, also da mögen manche Leute jetzt gerne drüber lachen, aber die $3 Bill Y'all, ist ja schon noch irgendwie eine relativ düstere Platte mit vielen coolen experimentellen Sounds, fast so ein bisschen mehr in der Tradition von Korn als diesem ganzen dicke Hose, rote Cappy-Gefurze von den Alben danach. Ich glaube, die hätten sich einen Gefallen damit getan, es dabei zu belassen.
Ja, ich finde es jetzt auch gerade unfassbar langweilig, also jetzt, was mir gerade einfällt, unfassbar langweilig, weil, oder was ich jetzt spontan noch aufgetan habe, weil eigentlich kann sich jeder dazu unsere New-Metal-Folge anhören, da haben wir darüber über beide Alben jetzt ja, oder über das Ende dieser Folge schon ausgiebig diskutiert, aber jetzt ganz spontan tatsächlich El Niño. Ich fand wirklich nur das Debütalbum gut, also so richtig gut. Und das danach haben sie ja auch irgendwie was anderes gemacht, was glatteres, was poppigeres so ein bisschen. Hat mich nicht mehr abgeholt. Also hätte beim Debütalbum bleiben können. Jetzt überlege ich aber immer noch. Also irgendwas Besseres muss es doch geben. Aber eigentlich hast du auch Guns N' Roses vorhin gesagt, wenn November Rain drauf gewesen wäre.
Ja, aber ist es ja nicht.
Ja, okay.
Den Song brauchen wir auf jeden Fall noch. Ohne November Rain geht's nicht. Aber ja, wenn der auf Appetite for Destruction wäre, hätten die dann auch Feierabend machen können.
Ja, eben. Also, nee, mir fällt also jetzt aus dem Nichts fällt mir nichts ein, ja. Ich glaube, das
ja, dann
ist der Hitze geschuldet.
Bleiben wir bei der El Niño-Platte.
Passt ganz gut zum Abschluss dieser Folge. Ja, diesmal neu. Wir packen jetzt auch wirklich auf Wunsch alle Alben, über die wir so etwas ausgiebiger geredet haben, in die Shownotes.
Und natürlich könnt ihr uns in den Kommentaren oder per Mail auch sehr gerne noch mitteilen, welche Debütalben ihr denn so richtig, richtig super findet und bei welchen Bands ihr die Entwicklung danach vielleicht auch so gar nicht verstanden habt. Und genauso könnt ihr natürlich auch gerne weitere Themenvorschläge einbringen. Wir lesen auf jeden Fall wie immer alles. Podcast@metal.de ist da die Adresse eurer Wahl. Und dann würde ich mal sagen,
genießt den Sommer.
Wir hören uns demnächst wieder. Jo.
Ciao.
Ciao, Sen.